NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Vor einem Jahr, im November 2016, Donald Trump gewinnt die Wahl. Er wird damit 45. Präsident der USA. Das war vor einem Jahr, ich bin sicher, Sie erinnern sich. Er schwöre, dass er der Präsident aller Amerikaner sein werde, sagte Trump. Und weiterhin, machen wir Amerika wieder großartig. Das war sein Wahlkampfslogan. Später wurde daraus America First. Ein Jahr Trump, darüber wollen wir reden. Wir wollen über seine Person reden, seine Erscheinung, sein Auftreten. Wir wollen auch über seine Politik reden, über seine Versprechen, was daraus geworden ist. Und über sein Wirken für die gesamte Welt. Und wir fragen natürlich auch, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber das ist gestattet, was wird eigentlich? Wird der Präsident bleiben und wie geht es weiter mit Donald Trump? Über all das wollen wir reden, auch mit Ihnen ab 21.05 Uhr. Sie können aber jetzt schon anrufen 08000 441 777 und ich bin sicher, Ihnen geht etwas durch den Kopf nach einem Jahr Donald Trump. 08000 441 777. Im Laufe unseres Gesprächs jetzt hier im Studio bis 21 Uhr können Sie gerne anrufen. Wir rufen dann nach 21 Uhr zurück. Martin Ganselmeier ist in Washington unser Korrespondent. Guten Abend, Herr Ganselmeier.
Schönen guten Abend, Herr Baumann.
Wir haben eine aktuelle Lage insofern, dass wir eine Reaktion haben des Präsidenten auf den Terroranschlag in New York. Er sagt, der Täter müsse oder er könne sich vorstellen, dass der Täter in Guantanamo eingesperrt würde und er kann sich auch vorstellen, wie er das nennt, die Green Card Lotterie abzuschaffen. Ist diese Reaktion von Donald Trump typisch für diesen Präsidenten?
Ja, sie ist ganz typisch, diese Reaktion. Und man hätte sich gewünscht, dass nach einem solch tragischen Ereignis, dem ersten Terroranschlag in seiner Amtszeit, dass da doch die Reaktion anders ausgefallen wäre. Aber Trump ist sich da treu geblieben. Normalerweise würde man erwarten, ein Präsident spricht Mitgefühl aus für die Angehörigen der Opfer. Er versucht, die Wunden zu heilen, Hysterie zu vermeiden. Trump folgte seiner Bauchreaktion und die lautete zurückschlagen. Er hat den Attentäter als Tier bezeichnet, das nach Guantanamo gehört. Er hat politische Forderungen damit verbunden. Also er nutzt eine tragische Situation, um quasi in Wahlkampfmanier daraus Kapital zu schlagen und seine Basis anzufeuern. Er hat den Demokraten vorgeworfen, sie seien für dieses Lotterieverfahren der Green Card zuständig gewesen, hätten das eingeführt. Das stimmt gar nicht, sondern George Herbert Walker Bush hat das damals als Präsident eingeführt, mit Zustimmung beider Parteien. Also leider muss man sagen, der Präsident hat hier nicht als Präsident gehandelt, sondern wieder einmal als Wahlkämpfer.
Wir werden über weitere, wenn man das so will, Erscheinungsformen von Donald Trump im Laufe dieser Sendung reden. Dr. Tobias Entler, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heidelberger Institut für Amerika-Studien. Guten Abend, Herr Entler.
Ja, guten Abend.
Entler, wenn wir das hören aus Washington bzw. die Reaktion auf den Terroranschlag in New York, hat Sie das überrascht, wie der Präsident reagiert hat?
Nein, da stimme ich meinem Vorredner zu. Trump bleibt sich treu. Er hat diesen Wahlkampfmodus nie verlassen. Auch jetzt, wo die Wahl ein Jahr her ist und der Mann bald ein Jahr tatsächlich regiert. Das ist typisch Trump. Die Polarisierung, die Zuspitzung, die Härte, die hier vermittelt wird, härter zurückzuschlagen als diejenigen, die einem etwas angetan haben, wenn ich es mal ein bisschen verharmlosend so darstellen darf. Und dann einfach auch eine Verschiebung, eine Verzerrung der Tatsachen. Ja, also es gibt diese Verschärfung mit Guantanamo im Ton. Es ist sofort wieder die Rede davon, wer ins Land darf und wer nicht. Trump hat bei Twitter gesagt, ich habe es mir eben nochmal angeschaut hier auf dem Bildschirm, dass verhindert werden muss, dass der IS seine Kämpfer in die USA hineinträgt, wenn sie so wollen. Dabei ist dieser Mann schon Jahre in den USA gewesen, hat sich offenkundig also vor Ort radikalisiert. So wie Trump das angeht, wären sie dem Problem nicht Herr. Aber darum geht es ihm, glaube ich, auch nur sekundär. Es geht darum, die eigene Position zu festigen und Härte zu vermitteln.
Dr. Andrew Dennison ist Publizist, Politologe und Direktor vom Transatlantic Networks. Guten Abend, Herr Dennison.
Ja, schönen guten Abend nach Hamburg.
Herr Dennison, wir haben eben schon gehört, die Reaktion uns beschreiben lassen von Trump. Wie glauben Sie, wie reagieren die Amerikaner auf so eine Art von Reaktion?
Erstens würde ich sagen, Trump reagiert manchmal mehr rabiat, manchmal weniger rabiat. In diesem Fall mehr rabiat. Also er hat wirklich wieder Konventionen zertreten und Höflichkeitsregeln gebrochen, versuchte einen lauter Knall mit seinen Reaktionen zu machen. Warum? Ich denke, weil er in Bedrängnis steht und er will ablenken von seinen Fehlern und von seinen Folgern. Jetzt, Sie fragen nach die Amerikaner selbst. Wir haben in New York gesehen, obwohl das uns natürlich alle getroffen hat. Wir könnten vorstellen, wir waren da mal Fahrrad fahren und da kommt so einer Ausgeflippte und dann schreit noch auch Inshallah und all das, macht es alles viel schlimmer. Ja, das tut weh, aber Halloween wird weiter gefeiert. Die Amerikaner wissen erstens, so ein Angriff, das muss man im Verhältnis sehen zu den anderen Problemen und vor allem, dass so ein Angriff, das ist da, um gerade so einen Trump und die Polizeistaat etc. Zu verursachen. Und daher denke ich, ich sehe Amerika mit Abwehrfähigkeit sowohl gegen so einen Angriff, so schlimm wie es ist, und auch gegen Trumps Reaktion, wo man seine Wörter einfach nicht ernst nehmen kann.
Hören Sie denn etwas von einem Entsetzen aufgrund dieser Wörter von Trump, wie Sie es genannt haben?
Ja, natürlich, wenn man entsetzt ist und ihn vorwirft, das nur zu instrumentalisieren, wird man auch vorgeworfen, das zu politisieren. Nichtsdestotrotz, für Leute, die schon Probleme mit Donald Trump hatten, dann sehen sie sich bestätigt. Was bedeutet das? Vielleicht gehen die morgen demonstrieren oder sowas, also es mobilisiert. Auf der anderen Seite, man muss immer auf den Republikanern im Kongress schauen, ja, die Mehrheiten haben. Und da brockelt es an den Renten, das haben wir schon gesehen mit McCain oder Corker im Senat oder Flake. Wie werden die darauf reagieren? Werden sie sagen, Donald Trump, wenn sie denken, sie werden unsere Grenzen zumachen, dann irren sie sich völlig. Amerika ist ein gastfreundlicher Land und wir sind mächtig in der Welt, weil wir die besten Schlausten aus dem ganzen Planet an uns ranholen und das werden wir jetzt nicht zumachen. Ich meine, das Problem ist nicht so sehr die Grenzen. Ja gut, man kann einmal besser fragen. Es ist auch, was passiert mit diesen Leuten, wenn die in Amerika ankommen? Und da, alte Plädoyer, die brauchen mehr psychologische Betreuung vor Ort, in den Kirchen, in den sozialen Einrichtungen, in den Nachbarschaften, wo sie oft erst radikalisiert werden, nicht vor sie nach Amerika gekommen sind.
Wir werden noch am Abend darüber sprechen, wie das ist als Präsident, der wahrscheinlich keine Opposition kennt oder keine Opposition hören mag. Ob es denn tatsächlich eine Opposition gibt und wie das in seiner Partei aussieht und wie die Demokraten darauf reagieren. Vorher, Herr Entler, Sie sind am Institut für Amerika-Studien, würde ich gerne die Frage erörtern, wie sollte man eigentlich über Trump reden? Man kann natürlich sagen, die ganze Sendung wird eine Art Bashing gegenüber dem amerikanischen Präsidenten, aber werden wir damit der Sache gerecht?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich muss ehrlich zugeben, eben jetzt, als wir so in die Sendung eingestiegen sind, uns diesen Einstieg gewählt haben, das Furchtbare, was passiert ist, muss ich doch eine kleine, wirklich sehr kleine Lanze für Trump ausnahmsweise brechen, was mir nicht leicht fällt, das müssen Sie mir glauben. Man muss sich schon klar machen, dass mit diesem Terroranschlag die Amerikaner, und das findet in New York statt, schon ins Mark getroffen werden. Das ruft sofort Erinnerungen wach, die unter der Oberfläche auch noch geschlummert haben. Auch bei mir ist es nicht allzu lange her, dass ich vor Ort war. Und wenn da ein Flugzeug auch nur etwas tiefer über der Stadt fliegt, als das vielleicht als normal gelten kann, gehen die Blicke zum Himmel, gibt es eine kurze Gesprächspause, die Menschen vergewissern sich, ah, das sind nur Touristen und dann geht das Leben weiter, das ist schon noch da. Und insofern ist es so ungewöhnlich nicht und ich kann mir vorstellen, dass Trump auch einiges an Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt, ja, der Präsident, der sich kümmert, der harte Gegenmaßnahmen ankündigt. Natürlich ist der Maßstab sehr viel kleiner, wenn man so zynisch sein möchte und das mit 9/11 vergleichen. Aber da ist schon auch eine Erwartung, eine harte Reaktion zu zeigen von Seiten der amerikanischen Bevölkerung, wie das Bush damals getan hat, wie das Obama getan hätte, da besteht kein Zweifel.
Nach der Wahl von Trump sagte man so, Herr Ganselmeier, naja, der Wahlkampf ist vorüber, er wird schon noch präsidialer werden, er wird sich in seinem Ton mäßigen. Ist das eingetreten eigentlich?
Nein, Das ist überhaupt nicht eingetreten. Also da haben sich alle Experten geirrt, die das prophezeit hatten, die auch gesagt hatten, er wird sich schon umgeben mit vernünftigen Beratern, auf die er dann hört, und er wird möglicherweise auch das twittern lassen. Also es gab zwischendurch immer mal Phasen, da hat er ja einen etwas seriöseren Auftritt gewählt. Man spricht hier in Amerika seitdem von dem Twitter-Präsident im Gegensatz zum Teleprompter-Trump, also den Twitter-Trump im Gegensatz zum Teleprompter-Trump. Und man fragt immer, wer ist der echte Trump? Ich habe keinen Zweifel daran, der Twitter-Trump ist der echte Trump. Das ist ungefiltert Trump aus dem Bauch, und so ist er weiterhin. Die wenigen Reden, für die er durch die Bank Lob bekommen hat, waren Teleprompter-Reden, die ihm garantiert jemand aufgeschrieben hatte. Also da darf man sich keiner Illusion hingeben. Ich glaube, er versucht auch weiter, seine Wahlkampfziele durchzusetzen. Sehr erfolgreich ist er da nicht unbedingt, aber er hat sicherlich nicht nur den Ton und die Kultur in diesem Land verändert.
Der Satz, der uns alle in den Ohren noch nachklingt, ist der Satz America first, Herr Dennison. Was hat dieser Satz bewirkt, wenn wir mal über die Grenzen der USA, über die Grenzen schauen? Hat er weltweit etwas angerichtet?
Schon. Vielleicht zu viel angerichtet. Genau wie wir manchmal bei Terrorangriffen überreagieren, vielleicht ist es auch so mit Donald Trump, indem man sagt, oh mein Gott, wenn er America first sagt, ist das wohl Ende der Welt. Und die Amerikaner sind Maschenhaufen der Geschichte, auf jeden Fall nicht mehr bereit, die Sicherheit Europas oder Japan, Asiens zu garantieren. Das ist natürlich eine Übertreibung. Ja, America first, für mich natürlich geschmackslos, weil ich weiß, in den 30er Jahren war das auch oft mit Antisemitismus verbunden, als Lindbergh und andere Leute dagegen eine Intervention in Europa gesprochen haben. Aber Amerika hat auch aus dem 20. Jahrhundert gelernt, dass man vor Ort sein muss in Europa und Asien. Das ist nicht aus einem Präsidentschaft gekommen, und es wird auch nicht von einem Präsident jetzt weggehen. Trotzdem, die Welt reagiert. Vielleicht ist es gut, jetzt Lanze für Trump brechen. Glück im Unglück, dass Trump die Leute in Europa, gerade auch in Deutschland, daran erinnert, dass Amerika letztendlich Markt und Bank und Militär ist für Europa und für Europas Wohlstand. Natürlich, dieser europäische Frieden ist für Amerika sehr gut, aber dass Amerika immer bereit, das zu unterschreiben ist, ohne vielleicht eine Gegenleistung zu bekommen, das würde zu sehr angenommen. Hm. Und viele auch in Barack Obamas Zeit haben die Europäer kritisiert und gewarnt, wenn ihr jetzt nicht Solidarität zeigt, dann kommt einer wie Trump. Ich habe nicht so große Angst, dass Amerika von heute auf morgen seine Weltpolitik völlig ändern wird. Das ist viel mehr als nur ein Präsident. Aber ich mache mir schon Hoffnung, dass die Europäer ein bisschen mehr auf den Tisch legen können, sodass es für Trump schwieriger ist zu sagen, die sind nur Trittbrettfahrer.
Bleiben wir doch mal außenpolitisch. Ist es denn für die Welt gut, wenn ein amerikanischer Präsident sagt, jeder Staat soll erst einmal für sich stark werden, dann sind wir auch gemeinsam stark, Herr Dennison? Ist das gut?
Ich meine, es ist immer eine Balance. Wir nennen das aufgeklärte Selbstinteresse. Wenn unsere Nachbarschaft floriert, diese kleine Planet Erde, dann geht es uns alle gut. Und das sind die Lehren aus dem 20. Jahrhundert für Amerika. Und in dieser Hinsicht zu sagen, erst meine Nation und dann die anderen, das trennt etwas, was man nicht trennen kann. Nichtsdestotrotz, es gibt Leute, die sagen, Konkurrenz ist eher das Dominierende in der Welt, wie Donald Trump und seine Leute. Andere Leute sagen, nein, es ist eigentlich die Zusammenarbeit als Motor der Geschichte. Wie auch immer, am Ende des Tages, wir haben eine Welt von Nationalstaaten, und Demokraten haben auch immer gesagt, zusammen, wenn möglich, alleine. Nein. Wenn nötig. Und auch in Berlin gegenüber Paris sieht man zusammen, wenn möglich, aber alleine, wenn nötig, wenn die innenpolitischen Sachzwänge es unmöglich machen, für Amerika Kompromisse mit anderen Ländern zu machen, dann wird es alleine handeln. Manchmal auch alleine handeln in der Hoffnung, anderen folgen. Das ist ja die Führung. Es ist ein Risiko, allein zu handeln. Man hat viel lieber Unterstützer, so Sheriff und Hilfsposse, aber Führung heißt auch manchmal alleine handeln, in der Hoffnung, die anderen kommen danach.
America first. Wir haben das jetzt außenpolitisch beleuchtet. Beleuchten wir es mal innenpolitisch. Herr Endler, ist das innenpolitisch für Trump ein wichtiger Satz, der ihm Stimmen bringt in den USA?
Ja, zunächst mal auf einer ganz banalen Ebene. Wir wissen ja mittlerweile, es gab viele Erörterungen dazu, wie der Mann seine Wahl gewonnen hat, wie er sich bis heute auch die Unterstützung seiner Basis sichert. Da sind die Werte zwar auch am Bröckeln, wie Herr Dennison das in einem anderen Kontext, finde ich, ein sehr schönes Wort benutzt hat, denn es bröckelt so langsam weg, aber es ist doch noch signifikant was da. Und wenn er zu seiner Basis spricht, primär eben auch der weißen Arbeiterschaft, dann ist dieses America First ganz klar in deren Ohren der Schutz der eigenen Arbeitsplätze, der Schutz vor der Konkurrenz, auch durch illegale Einwanderung in den Niedriglohnsektor, der gerade von der Republikanischen Partei dieser Faktor der illegalen Einwanderung über Jahre und Jahrzehnte gebilligt, / übersehen worden ist, einfach weil es den Unternehmen gut tut, die dann günstig zu günstigen Bedingungen produzieren können. Und das hat natürlich jede Menge Unwillen und Frustration bei den Arbeitern in den USA, gerade im Rostgürtel der alten Industriestaaten, hervorgerufen. Und da hat Trump ja entscheidende Gewinne gemacht. So lesen die America First. Allerdings, und das hat Herr Dennison dankenswerterweise eben schon erwähnt, fehlt dort der historische Kontext. Ne? Also das ist schon ein Knaller, ausgerechnet dieses Motto voranzustellen, derart geschichtsvergessen aufzutreten und eben beiseite zu fegen, dass das bis auf Charles Lindbergh einen glasklaren Faschisten zurückgeht. Da schwingen ja Konnotationen mit, die Trump außer Acht lässt. Er verwendet den Begriff auf der Homepage des Weißen Hauses und will von dieser historischen Aufladung ein bisschen ins stark Rassistische nichts wissen.
Martin Ganselmeier, Sie haben mir verraten vor der Sendung, dass Sie an einem Feature arbeiten, ein Jahr Trump, und viele O-Töne gehört haben von dem amerikanischen Präsidenten. Würden Sie sagen, er hat in diesem Jahr auch etwas gelernt?
Ja, ich hoffe, dass er etwas gelernt hat. Andere sind da skeptischer und sagen, im Prinzip ist er ein 70-jähriger Mann, der nicht mehr sehr viel lernt, sondern sich weiter so verhält, wie er sich möglicherweise auch als 18-Jähriger oder 19-Jähriger verhalten hat. Ich glaube schon, dass er bestimmte Dinge gelernt hat. Er hat sicherlich gelernt, dass er, wenn er innenpolitisch etwas durchsetzen will, dass er sich dafür persönlich auch ins Zeug legen muss, dass er auch Leute für sich gewinnen muss. Ich hatte mehrfach auch im Laufe des vergangenen Jahres den Eindruck, jetzt hat er kapiert, dass sich etwas ändern muss, als zum Beispiel Bannon, der Rechtspopulist, der Chefstratege in seinem Haus, als der gefeuert wurde und aus dem Weißen Haus entfernt wurde, habe ich gedacht, das ist ein gutes Zeichen. Aber das hält dann nicht lange an und dann kommt wieder ein neuer Klops und man weiß, dass er weiter mit Steve Bannon regelmäßig telefoniert. Insofern, ich glaube, ich habe nicht wirklich erkennen können, wenn es für mich im Rückblick auf dieses Jahr einen roten Faden gibt, dann ist das Anti-Obama. Alles, was Obama geschaffen hat, alles, was Obama eingeführt hat, soll möglichst abgebaut werden, soll möglichst zurückgedreht werden. Also mich erinnert es manchmal an ein Löwenmännchen, das den Nachwuchs des früheren Löwenmännchens wegbeißt, totbeißt. Mhm. Und das ist eine ganz starke Intention bei Donald Trump, das Erbe seines Vorgängers rückgängig zu machen.
Und es gibt eine Reaktion, die ebenso ungewöhnlich ist, nämlich dass Bush und Obama den Präsidenten, wenn auch nicht direkt, aber indirekt klar erkennbar kritisiert haben. Ich zitiere mal einen Satz, Herr Dennison, von Obama: Wer einen Wahlkampf gewinnt, gemeint ist Trump, indem er die Menschen gegeneinander hetzt, wird sie nicht regieren können. Aus Ihren Augen als Publizist, und Sie kennen die USA sehr gut, was bedeutet das, wenn ein Vorgänger seinem Nachfolger solch einen Satz sagt?
Es ist präzedenzlos wie unsere Zeit. Es ist präzedenzlos, wenn Barack Obama sowas sagt. Es ist präzedenzlos, wenn George W. Bush sowas sagt. Es ist präzedenzlos, wenn Senatoren sowas sagen. Es ist natürlich auch präzedenzlos, was Donald Trump sagt.
Aber welche Wirkung hat das, wenn Sie sagen präzedenzlos? Welche Wirkung hat es?
Da würde ich darauf zurückkommen, auf Ihre andere Frage, was ich sehr gut finde. Hat Donald Trump irgendwas gelernt? Lernunfähig. Wenn lernunfähig, dann irgendwann knallt es. Das könnte man schon sagen, ja, wenn er nicht kompromissfähig ist, wenn er nicht die Realitäten erkennt. Nebenbei, das Staatsschiff Amerika, es kann sich noch einigermaßen alleine regieren. Aber was hat Trump gelernt? Ich glaube, er hat gelernt, wie schwach er ist. Und vielleicht auch, je mehr er darauf reagiert, auf seine Schwäche mit seinen rabiaten Äußerungen, desto schwieriger macht er sich seine eigene Lage.
Was meinen Sie, ist die Schwäche, die er erkannt hat?
Die Schwäche, die er erkannt hat, er ist der schwachste Präsident, den Amerika je gesehen hat. Schau mal den Meinungsumfragen. Er hat schon mit einer Minderheit der Stimmen gewonnen. Obama hat mit 53% der Stimmen 2008 gewonnen. Trump hat 46% der Stimmen bekommen, Hillary Clinton 48. Jetzt sind die Unterstützungsraten für ihn bei 38 und am Fallen. Er hat am Anfang seine Arroganz legitimieren können, weil er den Wahlsieg gewonnen hat. Aber jetzt wirkt seine Arroganz realitätsfremd. Denn was hat er im Kongress geschaffen? Obamacare steht noch. Steuerreform unwahrscheinlich. Das Einzige, was er geschaffen hat, ist, im Kongress gab es einige Mal überparteiliche Mehrheiten, zum Beispiel, dass die NATO wichtig ist, dass die Russen eine große Gefahr sind für Amerika und dass der Haushalt für Verteidigung und auch für Außen- und Entwicklung höher sein soll als Donald Trump. Mhm. Also da sehen wir eine Schwäche. Mhm. Ich könnte dann natürlich das ganz Wichtigste sagen, es ist nicht eine politische Schwäche, sondern eine juristische Schwäche. Sein eigenes Justizministerium nach seiner Dummheit, Comey zu feuern, seine eigene Justizministerin hat Special Counsel Sonderermittler Robert Mueller eingestellt. Und dieser Mann verfolgt ihn juristisch. Und er schaut mit seiner Lupe auf alles, was Trump und seine Leute gemacht haben. Und wir sehen schon jetzt, was das für was bedeuten kann.
Ich würde gerne,
also der Mann ist schwach und ich denke, wenn er irgendwas gelernt hat, das ist, dass er schwach ist. Das als Präsident ist man nicht mächtigster Mann der Welt, vor allem wenn man sich so verhält.
Wer hat Widerspruch oder wer stimmt
dir zu? Ich hätte Widerspruch. So gerne ich Andrew Dennison zustimmen möchte in der Sache, habe ich meinen Zweifel, ob Trump das gelernt hat oder noch lernen wird, denn er hat Maßstäbe verschoben, nicht nur in der Amtsführung, sondern auch in der Wahrnehmung dessen, was sich dort abspielt. Wir haben eben angesprochen, wie er uns vorkommt, welche seiner Vorgänger sich äußern. Ich meine, alleine, dass George W. Bush jetzt in Deutschland als Stimme der Vernunft porträtiert wird, ist ja schon aussagekräftig, wenn wir uns erinnern, wie der Mann auf den Covern der großen deutschen Zeitschriften etwa zu Zeiten des Irakkriegs als durchgeknallter Rambo porträtiert wurde. Also da hat sich viel getan. Mhm. Aber Trump kommt sich, glaube ich, nicht schwach vor, fürchte ich, denn der Widerstand gegen ihn ist meines Erachtens immer noch überschaubar in den entscheidenden Positionen. Also die Vorreiter des Widerstands gegen Trump wurden bereits eingangs genannt, Bob Corker, Jeff Flake, John McCain. Aber ich kann keine Revolte im großen Stil auf dem Kapitolshügel erkennen. Ja, also Corker und Flake, die werden zurücktreten. John McCain ist schwer krank, der hat wahrlich andere Sorgen. Der Rest der Partei steht vor schwierigen Kongresswahlen im nächsten Jahr, wo dann die republikanischen Kandidaten den Menschen zu Hause erklären müssten, dass sie mitgearbeitet haben, den eigenen Präsidenten zu schwächen oder gar in einem Amtsenthebungsverfahren wirklich aus dem Weißen Haus zu kriegen. Das ist nicht ohne und da schrecken viele vor zurück.
Gut, ich schaue mal auf die
Obamacare steht noch, weil keine Mehrheit zu finden war, weil republikanische Senator nicht bereit waren, das
abzustimmen. Da stimme ich zu, aber das setzt voraus, dass Trump konstruktiv im Amt agieren will. Ich bin mir nicht so sicher, ob es ihm darum geht, möglichst viel konstruktiv auf den Weg zu bringen. Ich bin mehr bei Herrn Ganselmeier. Es geht darum, Obamas Erbe auszulöschen. Das ist erstmal die Prämisse und da fehlt mir der Widerstand gegen Trump.
Lassen Sie uns nachher nochmal über den Aspekt reden. Hat Trump eigentlich eine Opposition? Gibt es eine Opposition gegen diesen Präsidenten? Wenn Sie uns zuhören und sich Gedanken machen, wie denken Sie über Trump nach einem Jahr und was ist Ihnen aufgefallen, was hat Ihnen nicht gefallen, wo sind Sie entsetzt oder wo stimmen Sie zu? Das ist auch interessant. Wo ist die Zustimmung für diesen amerikanischen Präsidenten? Dann rufen Sie uns an 08000 441777 und nach den Nachrichten ab 21.05 Uhr reden Sie dann mit. Ich würde gerne noch mal bei dem Punkt schwach bleiben, Herr Entler. Wenn ein Präsident tatsächlich sich ertappt, dass er schwach ist. Wir wollen nicht psychologisieren, das haben auch ganz andere gemacht. Inwieweit sehen Sie da eine Gefahr?
Also ich bin Ihnen dankbar dafür, dass wir nicht aus der Distanz versuchen zu psychologisieren, denn das halte ich für heikel.
Das haben einige getan, das streichen wir heute mal.
Das streichen wir heute. Die Gefahr besteht meines Erachtens darin, dass derjenige, der sich dabei ertappt oder tatsächlich, wenn er sich denn schwach fühlen sollte, wenn er einen Charakter hat wie Donald Trump, mal mit aller Vorsicht so beschrieben, sich noch mehr in das versteift, was er bisher verfolgt. Also Einsicht möchte ich jetzt Herrn Trump nicht unbedingt als erste Charaktereigenschaft zuschreiben. Das heißt, dass er die Methode Trump, wenn Sie so wollen, noch unbedingter verfolgt. Wir haben vorhin schon das Thema gestreift. Gibt es eine Ideologie? Gibt es etwas, was diesen Mann im Amt irgendwie vorantreibt? Und ich glaube, America First, diese Idee eines ökonomischen Nationalismus, also das ist das, was Stephen Bannon im Grunde vorantreibt, Verzeihung, das ist das, was Trump verfolgt. Und das wird mit aller Härte auch durchgezogen. Und da gibt es autokratische Tendenzen mittlerweile. Na, zunächst mal nach innen.
Aber ökonomischer Nationalismus heißt, chinesische Produkte dürfen nicht mehr auf amerikanische Märkte erscheinen, bis die Chinesen große Konzessionen machen. Und stattdessen sehen wir, dass Donald Trump nicht mehr über chinesische Wirtschaftspolitik schimpft, weil er die so sehr braucht, um diese Kim Jong-un einzuhegen. Ich würde behaupten, auch Donald Trump muss erst Amerikas Sicherheitspolitik im Acht halten. Und dann kann er seine Wählerschaften zufriedenstellen, indem er sagt, er baut Zölle gegen China auf.
Wir haben diese erste halbe Stunde aktuell begonnen, Herr Gansermeier. Lassen Sie uns auch aktuell bis zu den Nachrichten diese erste halbe Stunde abschließen. Wie gefährlich ist das, was in Sachen Russland-Affäre, ich nenne das mal so, was der Sonderermittler jetzt an Macht hat, wie gefährlich ist das für Donald Trump?
Das ist sehr gefährlich. Das wird weiter wie eine dunkle Wolke über ihm schweben, über dem Weißen Haus liegen. In den vergangenen Wochen war das ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, war auch nicht mehr so in den Schlagzeilen. Insofern kamen jetzt die ersten Anklagen von Robert Mueller als Paukenschlag und ist deutlich geworden, wie gefährlich ihm das werden kann. Denn das rückt sehr, sehr nah ran. Man vermutet auch, dass Robert Mueller noch viel mehr weiß und auch noch viel mehr Sachen in der Hand hat und im Prinzip jetzt hofft, dass die Leute auch auspacken. Also das kann ihm schon sehr, sehr gefährlich werden. Und was jetzt bekannt wird über seinen früheren Wahlkampfmanager Manafort, das ist ja doch auch schockierend. Mehrere Pässe hat er besessen, unter falschem Namen teilweise Telefone geführt. Also wenn Trump immer spricht von Extreme Vetting, also klare Kontrollen und Überprüfungen, bei seinen eigenen Leuten scheint er das nicht so gemacht zu haben.
Herr Dennison, kann es sein, dass wir irgendwann zusammensitzen und sagen, da gab es einen Nixon und dann gab es auch noch einen Trump und wir hatten ähnliche Affären?
Nixon und Trump sind nicht wirklich zu vergleichen, außer dass man sagen kann, am Ende ist der Kongress allmächtig und es kann den Präsident dazu zwingen, sich im Sinne von amerikanischen Interessen zu verhalten oder sich zu verabschieden. Was wir hier sehen, ist auf einer Seite ein neues Phänomen der Populismus und der frustrierten Arbeiter, die von den Demokraten zu Trump gegangen sind und den weißen Nationalisten wegen Einwanderung und Globalisierung. Und das auf der anderen Seite haben wir aber einen klassischen Kampf zwischen zwei Nationalstaaten gesehen. Diese ganze Geschichte mit Trump hat mit den Russen zu tun. Alte Konflikt wie im 20. Jahrhundert, wo ein Nationalstaat einen Angriff gegen den anderen führt, dort, wo er am meisten verwundbar ist, wo man am meisten Hebelkraft haben kann. Und wir haben gesehen, wie die Russen das gespielt haben. Das darf man nicht außer Acht lassen. So sehr Trump an sich schon ein Phänomen ist. Er ist wahrscheinlich an der Macht gekommen, weil die Russen eine Geheimoperation gespielt haben, wie die Welt noch nie gesehen hat.
Gut, wir hören gleich Nachrichten. Meine Frage war etwas anders gemeint, Herr Dennison. Ich sage es Ihnen nochmal, dann können Sie während der Nachrichten nochmal drüber nachdenken. Meine Frage war, kann es sein, dass Trump über Enthüllungen, über journalistische Enthüllungen, über Aussagen von anderen womöglich stolpert und dann kein amerikanischer Präsident mehr ist? Die Antwort bekommen wir nach den Nachrichten. Sie können uns anrufen 08000 441 777 und wir fragen Sie heute Abend, ein Jahr Trump, was haben Sie erlebt, was denken Sie, was meinen Sie? Rufen Sie uns an. Wir reden dann nach den Nachrichten. Bis dahin.
nicht zu unterschätzen. Es war auch ein Sonderermittler bei Nixon, der ist dann gefeuert worden von Nixon und dann kam es noch eine und die Medien, die spielen sich eine wichtige Rolle, aber nur ein Sonderermittler kann zum Beispiel bei Paul Manafort mitten in der Nacht ohne zu klopfen reinkommen, um seine ganzen Akten zu beschlagen. Man braucht auch die Richter und die Justiz, um dieses hinterherzugehen.
Also Sie schließen das aus?
Ich schließe nicht aus, dass Donald Trump zurücktreten wird oder dass er durch eine Machtenthebungsverfahren, es gibt verschiedene Wege, das zu machen, dass er das damit konfrontiert wird. Aber ich würde nicht sagen, dass es die amerikanischen Journalisten allein waren, die Donald Trump in der Ecke getrieben haben. Vielleicht noch was dazu. Das, was Donald Trump auch so präzedenzlos macht, ist, dass seine Regierung im Weißen Haus und in den Ministerien, das leckt wie ein Sieb. Da sind viele, viele Leute da, die geheime Gespräche auch illegal dann weiter an Journalisten geben, weil sie meinen, es ist besser, jetzt Gesetzverstoß als diesen Präsident zu tolerieren. Journalisten brauchen Quellen. Trump macht diese Quellen. Aber um das zu Ende zu führen, braucht man die Justiz.
Es gibt eine Kritik, Martin Ganselmeier, an die Berichterstattung bzw. den Gedanken von Heinz Kemner aus Bad Bevensen. Er schreibt, was ist denn über die Vereinigten Staaten berichtet worden? Antwort, das Übliche, alles rund um den Trump und seine Krawallnudel. Hier kann doch nur jemand mitdiskutieren, der amerikanische Medien verfolgt hat. Wie kann man das, wie geht das und wer hat die Zeit dazu, Meinungen hier zu äußern? Nur aufgrund der deutschen Berichterstattung hält er für sinnfrei. Lassen wir mal die vielleicht Beleidigungen außen vor, aber die Frage an Sie, Herr Ganselmeier, kann es sein, dass wir aufgrund der Berichterstattung mehr ein verzerrtes negatives Bild haben und die womöglichen positiven Seiten von Trump, die man vielleicht in Amerika wahrnimmt, Herr Dennison, müssen Sie gleich nochmal sagen, dass das hier so verzerrt ankommt?
Eindeutig besteht diese Gefahr. Also ich möchte da ausdrücklich sagen, wir selbst als Korrespondenten, wir diskutieren regelmäßig in unserer Runde als Korrespondenten darüber, bringen wir ein falsches Bild rüber, sehen wir das nicht sozusagen wirklich auch aus dem Blick, aus den Augen heraus vieler Amerikaner. Und ja, ich stelle mir diese Frage immer wieder. Und trotzdem unterm Strich muss ich dann natürlich auch zu einer Einschätzung kommen, wenn ich in Kommentaren dazu gefragt werde. Und oft berichten wir ja nur. Das heißt, wir lassen Trump für sich sprechen. Und dann können sich natürlich die Hörer in Deutschland auch ein Bild machen. Aber ich will ganz klar sagen, ich komme gerade zurück aus einer einwöchigen Urlaub im Mittleren Westen. Da habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, was ist denn los? Der macht doch eigentlich, das ist doch okay und ärgert euch doch nicht immer über seine Aussagen, ärgert euch nicht über seine Tweets. Der Wirtschaft geht es gut, der Aktienmarkt boomt. Meine Altersversicherung, die ja in Amerika über den Aktienmarkt funktioniert, meine Altersversicherung ist um 35% an Wert gestiegen. Und es ist richtig, dass er dereguliert. Es ist richtig, dass er mal so richtig aufräumt in Washington. Das war ja alles verkrustet. Da war eine enorme Bürokratie. Das ist genau das, was wir wollen. Und im Kampf gegen den IS hat er doch auch große Fortschritte erzielt. Was habt ihr denn? Das ist sicherlich ein Bild, was bei Amerikanern verbreitet ist. Nicht hier an der Ostküste, nicht an der Westküste, aber doch in der Mitte des Landes. Und diesen Blick darf man nicht außer Acht verlieren.
Herr Dennison, ich will Herrn Kemner nochmal, der die Mail geschrieben hat, Sie nochmal fragen, kann es sein, dass wir alle, dass auch Sie, dass wir alle über Trump anders denken würden, wenn wir die amerikanischen Medien lesen, hören, schauen würden im Vergleich zu den deutschen Medien? Sie haben mal den Überblick über beide Medienlandschaften.
Ja, und ich war auch jetzt bei mir zu Hause in Wyoming längere Zeit und kein anderer Bundesstaat, kein anderer der 50 hat für Donald Trump so abgestimmt wie in Wyoming mit fast 70% zu 22%. Jetzt viele von diesen Leuten waren einfach voll gegen Hillary Clinton und dann haben sie ihre Nase gehalten und haben für Donald Trump gestimmt. Sicher haben sie ihn nicht wörtlich nehmen wollen, haben ihn nicht wörtlich genommen, aber sie haben ihn ernst genommen, dass er da aufrütteln würde. Das war Zeit jetzt für was Neues. Und die Amerikaner sind manchmal waghalsig, wenn sie was Neues wollen. Und für diese Leute, die ihn unterstützt haben, ja, der wirkt authentisch und entscheidungslustig. Aber wir dürfen nicht vergessen, das waren 46%. Und jetzt hat er viel weniger Unterstützung, weil Hillary Clinton auch ein bisschen weiter weg fehlt.
Gut.
Nur in Wyoming habe ich nicht nur jetzt große Demos für Trump gesehen, sondern was mir da beeindruckt hat, ist, wie weit weg Donald Trump und Washington ist von das tagtägliche Geschehen der Amerikaner. Sie gucken gar nicht so viel Nachrichten. Ich meine, das sind 324 Millionen Amerikaner und wie viel gucken Fox News an einem Abend? 1,5 Millionen oder sowas und 1,5 gucken die anderen. Die sind unterwegs, sie mobilisieren, organisieren, die tun allerlei Sachen. Und ich habe auch gesehen, ob beim Sonnenfinsternis oder auch mit Sturm und Flut und all das, die Amerikaner kommen zusammen, ein großherziges Volk, wo Politik eher I love my country, I fear my government, gerade in Wyoming, weil wir sowieso nicht so viel von Washington hören. Und in dem Sinne soll man in Deutschland unterscheiden können zwischen einem Donald Trump, der ein Problem ist, aber ist nicht hoffnungslos, denn das ist ein starkes Volk, ein reiches Volk, ein großherziges Volk und ich denke, wir sind ihm gewachsen und ob er sich ändert oder ob er rausgeschmissen wird, das wissen wir noch nicht, aber es wird Amerika nicht kaputt machen.
Gut, wir hören den Themenabend, Sie hören den Themenabend, wir auch, den Themenabend auf NDR Info und wir sprechen heute Abend über Donald Trump, denn vor einem Jahr im November 2016 wurde er gewählt, später dann wurde er vereidigt und seitdem regiert er. 08000 441 777. Guten Abend, Hans Krüger aus Osnabrück. Hallo, Herr Krüger.
Ja, einen guten Abend an Sie und die anderen Herren Ihrer Gesprächsrunde. Zwei ganz kurze Dinge vorweg. Was Sie bisher so an Analysen von Ihnen gehört haben, ist für mich durchaus sehr wertvoll. Also ich möchte Ihnen da insgesamt meinen Respekt erweisen, wobei ich natürlich klar ist, dass Herren Ihres Schlages nicht darauf angewiesen sind, ob ich das für gut oder schlecht halte. Und die zweite Sache ist, ich selber habe früher mal industrielle Schaltanlagen gebaut und hatte zweimal Gelegenheit, es war nicht sehr häufig, in den USA mit Amerikanern zusammenzuarbeiten. Und das waren immer sehr positive Arbeitsweisen, sehr sachlich, sehr gut, sehr offen, sehr ehrlich. Ich habe also Amerikaner in bester Erinnerung. Und man muss ja auch sagen, den Amerikaner oder die Amerikaner gibt es nicht. Das ist so vielfältig, die Nation, das ist keine Frage. Nun aber trotzdem zu dem, wie ich zu diesem ganzen Trump stehe. Als in der Wahlnacht hatte ich das Radio durchlaufen lassen, bin dann darüber natürlich irgendwann eingeschlafen. Und morgens in der Früh so um 4:30 oder so wurde ich dann wieder so langsam wach, so im Halbschlaf und hörte dann die ersten Nachrichten, dass offensichtlich Donald Trump Präsident werden wird. Da war ich natürlich schlagartig hellwach, da können Sie von ausgehen. Und seit der Zeit allerdings muss ich sagen, ich kann es nicht verstehen und nicht akzeptieren, dass wir uns tagtäglich mit den geistigen Ausscheidungen dieser Person auseinandersetzen und das alles sezieren. Haben wir nichts Besseres zu tun? Gibt es nichts Besseres auf der Welt? Gibt es nichts Intelligenteres in Amerika? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich, was mich wundert ist oder was ich nicht begreifen kann, ist, dass eine Nation mit 250 Millionen Menschen die Macht in die Hände so einer Person gibt. Zum Glück gibt es politische und rechtliche Strukturen, die ihm nicht die volle Macht übergeben. Man hat ja deutlich gemerkt, wie sehr er da eingeschränkt ist. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Aber dass das überhaupt möglich ist, die Übergabe an die Macht an eine einzelne Person. Ich habe manchmal das Gefühl, ich komme mir manchmal inzwischen vor, wieder zurück zu Kaiserszeiten. Wir holen irgendwelche Fürsten und die sind dann und die machen dann alles wieder. Das ist für mich ein Ausdruck, dass das ganze politische und gesellschaftliche System nicht geht. Eine soziale Gemeinschaft von vielen zig oder hundert Millionen Menschen, die funktioniert im Grunde aus sich selbst heraus und aus gewissen Basisstrukturen und aus einer gewissen Grundübereinstimmung, die sich alle halten. Da muss eigentlich gar nicht in Wirklichkeit ständig regiert werden. Und trotzdem passiert sowas, dass man sagt, okay, du hast jetzt die Macht in der Hand, da muss mehr irgendwie sein. Es ist natürlich unter anderem auch ein Versagen, das als letztes vielleicht noch, des ganzen politischen Systems, denn es ist ja schon mehrfach gesagt worden, jeder andere demokratische Kandidat außer Hillary Clinton hätte haushoch gegen Trump gewonnen. Diese Situation hätte ich gerne intensiver mal analysiert. Natürlich heute nicht, heute haben Sie Trump auf dem Thema, aber ich möchte nicht dauernd über Trump reden. Dankeschön.
Nee, bleiben Sie noch da, Herr Krüger, weil Sie sollen schon hören, natürlich, was die Runde dazu sagt. Und ich habe Ihren ersten Punkt noch im Kopf. Und ich fasse ihn mal so zusammen, Herr Krüger. Ich glaube, Ihre Kritik war, warum springen wir über jedes Stöckchen, wenn Trump irgendetwas sagt oder tut? Ist das so gemeint?
Genau so.
Richtig, ja. Herr Ganselmeier, gibt es das Gefühl aus journalistischer Sicht, wir überstrapazieren den amerikanischen Präsidenten in der Berichterstattung?
Ich stelle mir diese Frage sehr häufig und Herr Krüger hat absolut recht. Auch wir diskutieren hier oft, müssen wir nicht wirklich das jetzt einfach mal ignorieren? Und muss man wirklich über jedes Stöckchen springen? Wir ignorieren manche Sachen auch bewusst. Die kommen dann vielleicht auf anderem Wege in Deutschland an. Manchmal ist es auch so, dass wir dann auch von Radioprogrammen trotzdem angerufen werden und die sagen, ja, wir haben gehört, da und da und das ist ja doch eigentlich skandalös und da müsste man doch was machen. Also wir sind da im Gespräch. Es ist aber ein Fakt, dass der amerikanische Präsident schon der Anführer der Supermacht ist. Und wenn er etwas sagt, dann ist das nicht einfach mal so dahingesagt, sondern man muss weiter davon ausgehen, dass das etwas ist, was interessiert. Und wir haben mittlerweile schon die Latte höher angelegt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich selbst persönlich bin schon abgestumpft. Ich höre mir bestimmte Sachen an und rege mich gar nicht mehr drüber auf, weil ich das jetzt seit 2 Jahren sozusagen in seinen Reden mitbekomme. Und das ist natürlich auch gleichzeitig eine gewisse Gefahr, dass man abstumpft und dass man bestimmte Dinge, die schon eigentlich skandalös sind, gar nicht mehr so wahrnimmt.
Den zweiten Punkt würde ich gerne nicht unterschlagen des Hörers. Und zwar, Herr Endler, ist das erklärbar? Das ist wahrscheinlich eine große Analyse, wenn wir das weit treiben würden, aber in wenigen Sätzen erklärbar, dass solch ein Mann, wie das der Hörer ausgedrückt hat, eine Macht bekommt und damit die Fäden in der Hand hat. Dahinter steht auch die Frage, hat er tatsächlich solch eine Macht, wie der Hörer, wie Herr Krüger das meint?
In seiner Funktion als Präsident, meinen Sie?
Mhm.
Gut, die Machtbefugnisse des US-amerikanischen Präsidenten, die sind schon enorm, also relativ gesehen auch zu anderen westlichen Demokratien. Der vielleicht größte Unterschied, der ins Auge sticht, ist, dass bei uns hierzulande Frau Merkel als Kanzlerin ja immer noch Mitglied des Parlaments ist. Das heißt, sie muss sich auch, vielleicht nicht im täglichen Kampf, aber doch des Häufigeren auch ihre Fraktion stellen. Die muss sich im Parlament erklären. Ist schon formal Teil dieses Parlaments und das ist in den USA nicht der Fall. Der US-amerikanische Präsident ist da relativ autark, taucht im Grunde nur einmal im Jahr wirklich dann auch im Kongress auf. Aber auf der anderen Seite, und da bin ich doch bei Andrew Dennison, können wir froh sein, dass es den Kongress gibt, der starke Befugnisse auch hat, der die Hoheit über die Finanzen hat, letzten Endes die sogenannte Power of the Purse, der ein Amtsenthebungsverfahren zumindest denkbar erscheinen lässt, wenn auch meines Erachtens nach wie vor nicht sonderlich wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist schon so, dass da einiges ins Rutschen gekommen ist. Und wie ich eingangs sagte, Trump hat Maßstäbe verschoben, aber er ist ja ein Symptom einer Krise. Er ist nicht der Urheber und er ist auch nicht die haupttreibende Kraft. Das glaube ich nach wie vor nicht. Also die Anhänger Trumps haben ihn einfach von Anfang an nicht wörtlich genommen, wenn Sie so wollen, aber eben ernst. Und die anderen, die Kritiker, diejenigen, die nicht an ihn glaubten, die haben ihn wörtlich genommen, indem sie jedes seiner Zitate nach außen stülpen. Aber letzten Endes haben sie ihn nicht ernst genommen. Ja, und da ist so eine gegenläufige Entwicklung, die jetzt kompensiert werden soll, nicht zuletzt durch die Medien, die ja Aufklärungsexpeditionen jetzt ins amerikanische Heartland, ins Herzen des Landes unternehmen und eben vielleicht manchmal den distanzierten Blick auf die Sache, den jemand wie Herr Ganselmeier unzweifelhaft aufweist, vielleicht auch, weil er nicht Amerikaner ist, weil er eben für einen begrenzten Zeitraum in den USA lebt.
Gut, jetzt machen
die Amerikaner lassen das, meine ich, immer noch vermissen.
Jetzt machen wir eine kleine Klammer drum, denn Ulrich Maas aus Bremen wartet schon. Guten Abend, Herr Maas.
Ja, guten Abend. Mein Gedanke ist dazu, ich würde mir ja wünschen, dass Herr Dennison recht hat und hoffe das auch, dass die amerikanische Verfassung und die amerikanische Demokratie stark genug ist, es mit einem Trump aufzunehmen. Was ich vorhin gedacht habe, als Sie Ihre Runde vorgestellt haben, ich finde eigentlich, dass so ein Psychologe oder ein Gerontologe fehlt. Denn ich frage mich bei diesem Verhalten, was Trump an den Tag legt, das wurde ja vielfach so beschrieben, ist so ein psychopathisches Verhalten, so völlig, es geht immer nur um das eigene Ego. Denn dieses wirklich diese fürchterlich lächerliche Streit um diese Größen der Mengen, die ihm zugejubelt haben bei dem Tag, am Tag der Inauguration. Und all das finde ich so, also das ist ja fast schon so ein bisschen pathologisch. Mhm.
Herr Maas, lassen Sie mich eine Frage stellen. Was würde Ihnen das helfen, wenn Sie eine Psychoanalyse bzw. einen Gerontologen, den Befund eines Gerontologen hinsichtlich des amerikanischen Präsidenten lesen würden?
Zum Beispiel, dass es doch die Möglichkeit gibt, das habe ich jetzt auch nur durch die Medien natürlich erfahren, diese 25th Amendment der amerikanischen Verfassung, das ist ja diese eine Amtsenthebung aufgrund geistiger Unzurechnungsfähigkeit, so habe ich das verstanden. Mhm. Und inwieweit ist das eigentlich realistisch? Zumal der Mann, der das ja da ja sitzt, der ist ja nicht so ohnmächtig, sondern der hat ja immerhin den Atomknopf, den er dann drücken kann.
Also Sie sagen, Sie machen sich Sorgen um den psychischen Befund des amerikanischen Präsidenten. Vorhin habe ich gesagt, wir machen keine Psychologisierung, dafür ist uns die Sendung zu ernst und zu wichtig, aber wir gönnen uns das, Herr Ganselmeier. Es gibt inzwischen ein Buch, das ist ein Bestseller geworden, wo viele Psychologen, wahrscheinlich auch Gerontologen, sich Gedanken gemacht haben. Inwieweit spielt das in den USA eine Rolle zu gucken, ich sage es mal so, hat unser Präsident eine Schraube locker?
Es gibt immer wieder Berichte darüber, die sind natürlich so hier in der Ostküstenpresse, tauchen die auf. Es ist nicht wirklich ein ernstzunehmendes Thema, das die Politik jetzt tiefer beschäftigt. Es wird manchmal diskutiert im Zusammenhang mit diesem Zusatzartikel, mit einem, wo es heißt, wenn eine Amtsenthebung diskutiert wird, dann gibt es ja entweder die Möglichkeit, dass eine Mehrheit im Repräsentantenhaus dies beantragt. Das wäre sozusagen, ja, im Moment ist das ja republikanisch geführt. Im Moment, da würde ich auch meinen Vorrednern zustimmen, ist das eher unwahrscheinlich. Das ist nicht in Sicht. Es gibt keine Abgeordneten im Moment, die wirklich ernsthaft daran arbeiten, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Vielleicht sieht das 2018 nach den Halbzeitwahlen anders aus. Aber der andere Punkt ist immer, wenn der Präsident möglicherweise nicht mehr zurechnungsfähig ist oder eben instabil ist, aber so weit würde im Moment keiner ernsthaft gehen. Insofern ist das keine ernsthafte Diskussion. Man liest das dann und schmunzelt und denkt, ja, das trifft genau zu. Und wahrscheinlich ist da auch was dran, aber es hat keine politischen Konsequenzen.
Vielleicht noch ganz kurz nur zwei Sätze als Ergänzung, weil ich nachvollziehen kann, dass viele Hörer und Hörerinnen vielleicht ihre Hoffnung in diesen 25. eben Verfassungszusatz doch setzen wollen. Also der wurde kreiert für den Fall, dass ein Präsident oder eine Präsidentin eben nicht mehr in der Lage sind, das Amt auszuüben, ja, weil sie einen Schlag erlitten haben etwa oder anderes. Nicht unbedingt für den Fall, dass ein Präsident damit konfrontiert wird und dann auch dagegen ankämpft, was bei Trump zweifelsohne der Fall wäre.
Ich würde gerne, wenn Sie alle beide schon was gesagt haben, Herrn Dennison noch mal fragen, Sie sind der Amerikaner in dieser Runde. Ist das für Sie, hat das für Sie was Beleidigendes, wenn solche Aspekte hinzugezogen werden?
Gut, ich meine, zuerst müssen wir sagen, Hysterie ist nicht die richtige Antwort auf Trump, sondern wir müssen in Deutschland immer fragen, wie können wir die Amerikaner engagiert halten in Europa, trotz Trump. Die Psychologie ist wichtig. Psychologie bei politischer Führung hat mit Vertrauen und Überzeugungskraft zu tun. Vertrauen bei Donald Trump existiert im gewissen Sinn nicht. Man könnte sogar sagen, seine Hauptschwäche ist sein Temperament, dann die Russen und dann seine Firmen, aber sein Temperament, das verursacht für ihn Probleme. Ich sehe aber diese Verfassungszusatz Artikel 25, und ich habe es vor mir hier liegen, und es sagt, wenn er nicht mehr fähig ist, die Mächte und Pflichten seines Amts auszuüben, nach Meinung vom Vizepräsident und einer Mehrheit im Kabinett, dann ist er erstmal entmachtet. Also man schaut immer, vielleicht auch Donald Trump selbst, schaut immer auf Michael Pence, seine Vizegouverneur von Indiana. Ist er am Nicken, zustimmen oder nickt er dagegen? Denn Trump weiß, er kann bis zum bestimmten Punkt ausrasten und trotz als Macht benutzen. Aber die Frage, ob er einfach alles willkürlich machen kann, ich glaube, dieser Verfassungszusatzartikel gibt uns Sicherung. Man diskutiert sehr heiß in Amerika, ob Trump einen präemptiven Schlag sogar mit Kernwaffen gegen Korea loslassen kann. Und militärisch, rein militärisch, hat er diese Möglichkeit als Oberbefehlshaber. Aber ich denke, wir würden schon da eine Reaktion sehen, wo man ihn dann für amtsunfähig erklärt.
Gut, ich schlage vor...
Ein letzter Punkt würde ich ganz schnell machen für Herr Krüger. Er sagte, er ist ein bisschen fahrlässig von den Amerikanern, so einen Trump zu wählen. Da haben die, ja, wir haben eine Schraube locker. Aber wieso ist das passiert? Drei Gründe. Erstens, in Amerika ist es nicht nur ein Bürger eine Stimme, sondern ein Bundesstaat eine Stimme. Mhm. In Wyoming haben wir viermal so viel Macht bei Präsidentschaftswahlen wie in Kalifornien. Deshalb kann Trump mit 46% gewinnen. Also alte Regel aus der Verfassung.
Herr Dennison, ich treibe Sie ein bisschen an. Ja, zweitens sind die Russen. Ja.
Zweitens sind die Russen. Und drittens die Fahrlässigkeit allerlei Demokraten, Studenten, Gewerkschaftsleute, die gar nicht abstimmen gegangen sind. Hillary Clinton könnte die Leute nicht mobilisieren, beziehungsweise sie meinten, Amerika, wir wurschteln schon durch. Hillary Clinton wird gewinnen. Viele haben das angenommen, sie sind nicht abstimmen gegangen.
Gut, jetzt haben wir noch eine kurze Wahlanalyse gemacht. Unser Thema heute Abend lautet aber ein Jahr Donald Trump. Was ist in diesem Jahr geschehen? Und wir reden über seine Person und über seine Politik. 08000 441 777 ist die Telefonnummer für Sie zum Mitreden. Martina Hundertmark aus Bremen. Guten Abend, Frau Hundertmark.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Leider hat mir jetzt mein Vorredner, der auch aus Bremen kommt, schon irgendwie den Wind aus den Segeln genommen.
Sie haben anderen Wind, machen Sie mal.
Aber wie unschwer zu hören ist, ich bin eine Frau und da gibt es in Amerika einen Präsidenten, der sich erlauben würde, mir zwischen die Beine zu greifen. Leider sitzt natürlich jetzt in Ihrer Runde keine Frau, die dazu Stellung nehmen könnte. Aber ich vermisse wirklich das Aufbegehren, den Aufschrei gegen diesen Mann. Mhm. Das ist nur unbegreiflich. Sowohl aus dieser Einrichtung, aus meiner persönlichen Perspektive, aber natürlich auch aus der, weil er für mich auch ein Rassist ist. Also auch da vermisse ich den Aufschrei.
Gut, wir haben vor kurzem eine Sendung über Sexismus gemacht. Wären Sie sicherlich gut aufgehoben gewesen, Frau Hundertmark. Aber das Thema würde ich gern anders, wenn Sie gestatten, anders formulieren. Ja. Nämlich in seinem Umfeld gibt es ja Frauen, die ihn auch beraten, zum Beispiel seine Tochter Ivanka. Also Frauen spielen da schon eine Rolle. Und Frage an unseren Korrespondenten Herrn Ganselmeier. Was weiß man eigentlich, welchen Einfluss hat die Tochter Ivanka auf ihren Papa?
Einen sehr großen, das weiß man. Und ich glaube auch, Ivanka Trump ist wirklich einer der stabilisierenden Faktoren in seinem Umfeld. Insofern hoffe ich, dass Ivanka lange auch in seiner Nähe bleibt. Und spielt übrigens auch eine wichtige Rolle, darf man nicht unterschätzen. Sie haben ja ganz eingangs der Sendung gefragt, ist er lernfähig, hat er etwas gelernt? Er hat sich sehr, sehr negativ geäußert über die Bundeskanzlerin. Wir erinnern uns im Wahlkampf. Das tut er nicht mehr. Und immer wenn er über die Bundeskanzlerin sich äußert, dann sagt er in einem Atemzug, und sie arbeitet sehr eng auch mit Ivanka zusammen. Und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also wer mit Ivanka Trump gut zusammenarbeitet, hat auch einen Weg gefunden, Donald Trump zu erreichen. Offensichtlich ist das einer der Wege, die die Bundeskanzlerin vielleicht erfolgreich gegangen ist. Insofern glaube ich, man kann es nicht überschätzen. Sie ist sehr wichtig. Sie hat natürlich kein gewähltes Amt, sie hat keine gewählte Funktion, aber sie ist bei fast allen wichtigen Veranstaltungen dabei. Vielleicht soll sie auch so ein bisschen aufpassen auf ihn. Sie hat sein absolutes Vertrauen. Er vergöttert sie. Und ich glaube, dass sie eine wichtige stabilisierende Funktion spielt.
Um nochmal Frau Hundertmark gerecht zu werden als Anruferin, gab es denn Proteste in den USA aufgrund dieser Aussage von Präsident Trump, er könne jeder Frau zwischen die Beine fassen?
Natürlich gibt es hier die Diskussion. Es gibt, Frau Hundertmark, auch hier viele, viele Frauen, gerade an der Ostküste, an der Westküste, die sagen, um Gottes Willen, also sowas, das ist absolut. Und die auch schockiert waren, als er gewählt wurde, wo sie gesagt haben, sowas zu sagen gegenüber Frauen. Auch jetzt die Diskussion, ganz aktuell, Harvey Weinstein, der Hollywood-Regisseur, da ist das auch alles nochmal mit hochgekommen. Aber die ihn gewählt haben und auch viele der republikanischen Wähler, die sagen, man darf seine Worte eben nicht so ernst nehmen. Das ist Locker-Room-Talk, also Locker-Room-Talk auf Deutsch. Das sagt man so in der Umkleidekabine.
Mhm. Gut. Mary Ryan aus Ratekau. Guten Abend, Frau Ryan.
Ja, guten Abend. Ja, was ich dazu sagen wollte, ich bin Amerikanerin, ich lebe lange in Deutschland, ich wähle aber in Amerika weiterhin, habe für Hillary Clinton gewählt. Was mich ärgert allmählich nach einem ganzen Jahr, ist, dass man nicht langsam etwas seriöser, ernsthafter einfach mit dem ganzen Trump zurechtkommt und dabei zum Beispiel, dass die Demokraten ein bisschen versuchen sollten, finde ich, mehr auf die Menschen zuzugeben, weil ich sehe Trump auch als ein Symptom von vielen Problemen, die Amerika hat, also echte Probleme, wo Leute wirtschaftlich nicht zurechtkommen, wo Mittelklasse-Leute ihre Kinder nicht zu Universitäten schicken können, weil es viel zu teuer ist, Krankenversicherung, also man kann ganz viele Sachen nennen. Und ich finde, die Demokraten weiterhin machen zu viel auf Nebenplätzen. Mhm. Und man müsste diese ernsthafte, große Probleme, die innerhalb von Amerika sind, annähern.
Frau Ryan, ich finde es
mit Menschen reden, die leiden.
Ich finde es großartig, dass Sie das Thema Opposition hier mal streifen, weil Sie selber haben demokratisch gewählt.
Ja.
Würden Sie sagen, dass die Demokraten genug Opposition machen gegenüber Trump?
Die machen vielleicht Opposition, aber wie gesagt, ich finde, die bleiben auf Nebenplätzen.
Was sind Nebenplätze?
Nebenplätzen sind für mich Sachen, die zum Beispiel, ich finde, am allerwichtigsten, die Leute, die für Trump gewählt haben, was für sie wichtig ist, ist, dass sie in ihrem Alltag nicht zurechtkommen. Und ich finde, das wird immer wieder verloren über Sachen, die vielleicht mit Sexismus, mit politically correct und wie man irgendwas ausdruckt und was man sagen darf und nicht sagen darf.
Mhm.
Diese Sachen sind mir sehr wichtig, das ohne Frage. Allerdings, das hilft vielen Menschen nicht. Und ich hätte gerne von der Seite, dass sie auch überlegen, warum sie verloren haben. Dass sie zum Beispiel insistiert haben an Hillary Clinton, obwohl sie gesehen haben, viele Menschen wollten einen neuen Anfang, hätten wahrscheinlich mit Bernie Sanders einen anderen Auskommen gehabt, möglicherweise. Aber das ist egal. Ich sage nur, ich wünschte, die würden jetzt einfach runterkommen, versuchen zu verstehen, was da los ist und sich organisieren
Gut.
Punkten, die für Menschen sehr, sehr wichtig sind, Alltagsmenschen.
Frau Ryan, ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne Herrn Entler erstmal fragen vom Institut für Amerika-Studien. Wie schätzen Sie das ein? Wir sind bei dem Thema Opposition. Wir reden nicht über die Republikaner, also die Partei von Trump als Opposition, die eventuell ihren Präsidenten nicht mögen oder nicht mehr wollen, einige, sondern wir reden über die Demokraten. Hat Frau Ryan recht, wenn sie sagt, ja, die Demokraten machen zwar Opposition, aber nicht auf den entscheidenden politischen Feldern?
Ja, ich denke, das trifft den Sachverhalt recht genau. Ich glaube, dass es schon eine ganze Weile viel zu wenig Opposition in diesem Sinne von Seiten der Demokraten gibt. Das war schon am Wahltag so. Da möchte ich schon anfügen, dass ich die Frauen, das weibliche Geschlecht für ihre Vernunft ungemein schätze, aber in dieser Sache nicht ganz aus der Verantwortung entlassen kann. Denn bei den weißen Wählerschichten, und die haben Trump ins Weiße Haus getragen, speziell bei denen, die eben keinen College-Abschluss mitbringen, da haben weit über 60% der Frauen für Trump gestimmt.
Mhm.
Die hat das alles nicht abschrecken können.
Bleiben wir nochmal bei der aktuellen Situation. Wie verhalten sich die Demokraten gegenüber dem Präsidenten? Sind sie eine scharfe Opposition oder sind sie noch mit sich selbst beschäftigt im Sinne von Wundenlecken?
Also es gibt den Aspekt Wundenlecken. Es gibt den formellen Aspekt, wenn Sie so wollen, im Kongress, wo einfach, wie Andrew Dennison eingangs ja sagte, die Mehrheiten in beiden Kammern auf dem Kapitolshügel in republikanischer Hand sind, zumindest bis nächstes Jahr, dann sind wieder Zwischenwahlen. Und es gibt den Aspekt, dass Hillary Clinton immer noch enorm viel Platz einnimmt, was auch dem ein oder anderen, der ein oder anderen Demokratin sauer aufstößt. Clinton hat sich auf eine groß angelegte Tournee durch die USA begeben, um ihr neues Buch zu promoten. Sie nimmt viel Platz dafür ein, zieht viel Spotlight auch auf sich, viel Aufmerksamkeit auf sich. Und dieses Buch ist im Grunde eine Abrechnung mit all denjenigen, die vermeintlich an ihrer Niederlage schuld sind. Und da kommt doch vielen Zuhörern, mir inklusive, doch deutlich zu kurz, welche Verantwortung Clinton und die Demokraten selbst an der Wahlniederlage hatten. Clinton hat eine gewinnbare Wahl eindeutig verloren und das ist bis heute nicht wirklich klargestellt und ich glaube, das fehlt vielen Menschen und das wäre die Voraussetzung, bevor man in die konstruktive Oppositionsarbeit geht.
Herr Ganselmeier, Sie als Korrespondent in Washington, wie stark oder wie scharf ist die Opposition der Demokraten gegenüber dem Präsidenten?
Die ist nicht scharf genug und ich kann das, was Frau Ryan beschrieben hat, absolut nur unterstreichen. Sie hat das sehr, sehr präzise analysiert. Natürlich versuchen die Demokraten, so viel wie möglich von Donald Trump zu blockieren. Das ist auch eine gewisse Gefahr. Das haben ja die Republikaner bei Obama gemacht. Das kommt nicht unbedingt gut an bei der Bevölkerung. Gleichzeitig regen sich die Demokraten über jede der Äußerungen von Donald Trump auf. Und das ist das, was Frau Ryan meint mit Nebenschauplätze. Was die Demokraten leisten müssten, wäre, dass sie im Prinzip in den Bundesstaaten zeigen, beweisen, was sie tun können für ihre klassische Wählerklientel, für Leute aus der unteren Mittelschicht, für die traditionellen Arbeiter, die bedroht sind von der Globalisierung. Welche Rezepte haben sie da? Welche Antworten haben sie da? Und es fehlt im Prinzip auch mit Blick auf die kommenden Wahlen eine Gestalt, ein Demokrat, der auch jünger ist, man muss ganz eindeutig sagen, die führenden Gestalten der Demokraten, ob es Hillary Clinton ist, Joe Biden, Charles Schumer oder Nancy Pelosi, die sind ja alle zwischen 70 und 80 Jahre alt. Das heißt, wo sind die jüngeren Demokraten, die überzeugend bewiesen haben, sie können den Menschen Perspektiven bieten, sie haben verstanden die Herausforderungen der Globalisierung. Und das ist ein Problem. Und ich würde sogar so weit gehen. Ich habe vorhin beschrieben, dass Donald Trump durchaus im Blick vieler Menschen im Mittleren Westen Verdienste hat. Wenn die Wirtschaft weiter gut geht, wenn der Aktienmarkt weiter boomt, wenn Trump ein bisschen vernünftiger würde, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er auch wiedergewählt wird, wenn die Demokraten es nicht schaffen, eine überzeugende Alternative dem entgegenzusetzen.
0800 441 777, nochmal schnell unsere Telefonnummer, wenn Sie mitdiskutieren und mitreden wollen. Wir reden über ein Jahr Donald Trump. Herr Dennison, wir sind bei dem Thema Opposition. Nun bietet ja Trump wahrlich genug Angriffsfläche. Nutzen die Demokraten als Oppositionspartei diese Angriffsfläche genügend?
Man darf nicht vergessen, Amerika hatte auch 8 Jahre Obama und diese Leute sind nicht weggegangen. Obama selbst sagt, wir müssen mit Demokraten und neue Politiker Nachwuchsbildung ganz unten anfangen. Und das ist sicher wichtig. Aber man muss auch erkennen, was hier so ein bisschen als Ironie scheint, dass die Leute, die sozial Abgehängten, republikanisch wählen. Und nicht demokratisch. Denn das sind die Leute, die arbeitsplatzbeschaffende Maßnahmen brauchen. Die Demokraten sind dafür.
Heißt das, dagegen. Heißt Ihre Analyse, die Demokraten haben nicht erkannt, worum es eigentlich geht?
Nein, es ist schwieriger als das. Obama wollte Bildung. Er wollte eine Einwanderungsreform, sodass die Einwanderer legal arbeiten und nicht schwarze Konkurrenz machen. Ja? Er wollte auch diese Leute, denke an den Opiatproblem, diese Plage in Amerika. Das sind auch Leute, die Trump wählen. Die brauchen Krankenversicherung, psychologische Betreuung und alles. Aber die lehnen das ab. Und das ist der amerikanische Paradox. Die Bundesstaaten, wo die Leute am ärmsten und unausgebildeten sind, wo der Umweltverschmutzung am schlimmsten ist, wo die Krankheiten so hoch sind, die Leute wählen republikanisch. Und die Republikaner haben in Zeit von Barack Obama, als er schon mal die ganze Weltwirtschaft gerettet hat, Autoindustrie, Banken, dies und jenes, ja, die haben ihn blockiert, als er sagte, wir brauchen viel mehr Geld für die entlassenen Bauarbeiter und Industriearbeiter. Und die sagten, nein, das heißt dann, die Republikaner, dann werden wir Schulden machen, wollen wir nicht. Er wollte die Bildung erhöhen. Die Republikaner wissen, gebildete Menschen, die wählen demokratisch. Einwanderungsreform, da war auch Wunsch. Und ich sage Ihnen auch heute, wenn Donald Trump sagt, ich will jetzt eine große arbeitsbeschaffende Programm machen, Infrastrukturbau, die Demokraten wären dabei. Wenn Trump sagen würde, ich werde jetzt der Universität viel billiger machen für die Studenten, sodass die armen Leute auch eine Chance haben, da reinzugehen, die Demokraten wären dabei. Oder bei Einwanderung oder bei Frauenrechte. Ja, aber er tut das nicht. Und daher, ja, was wir sehen bei den Demokraten, ist, dass sie seit Trump weiter links sich bewegt haben in Positionen wie Einwanderung für alle oder wie Bildung und Steuerreform und Umweltschutz. Die Moderaten, Demokraten haben ihre Stimme verloren und die eher Linken sind mobilisiert worden.
Gut, wir reden gleich mal über die Tatsache oder über die Frage, ob Donald Trump eigentlich ein Präsident ohne Partei im Rücken ist, wie es um das Verhältnis des Präsidenten zu seiner Partei, nämlich den Republikanern, steht. Vorher Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. Ich halte Trump bisher zugute, dass er noch keinen Krieg angefangen hat, im Gegensatz zu seinem Vorgänger und dessen Außenministerin Clinton, also Obama Clinton, die sowohl den Libyen-Krieg losgetreten haben, als auch in Syrien mitgemischt haben und in Jemen auch über Saudi-Arabien. Und ich hoffe nur, dass Trump sich nicht von Jared Kushner und Netanyahu und Herrn Friedman, dem neuen US-Botschafter in Israel, zu einem noch größeren dummen Krieg verleiten lässt, nämlich den gegen den Iran.
Nehmen wir mal, Herr Reifenberger, die große Frage der Kriegsgefahr. Und manchmal sind die Wörter ja gewaltiger als das, was dahinter steht. Herr Ganselmeier, wir hatten ja das Beispiel über Nordkorea. Wie ernst zu nehmen sind nicht die Worte, sondern das, was hinter den Worten steht des amerikanischen Präsidenten, wenn er zum Beispiel von Vernichtung spricht?
Ja, das lässt natürlich erschrecken. Und das ist wieder so ein Beispiel, da muss man auch die Worte des amerikanischen Präsidenten ernst nehmen. Sowas kann man nicht ignorieren oder verharmlosen und kann sagen, naja, das hat er mal so gesagt, aber das ist nicht so ernst zu nehmen, es war ja nur ein Tweet. Nein, das sind die Worte des amerikanischen Präsidenten. Insofern muss man die ernst nehmen. Nun will ich gerade beim Thema Nordkorea deutlich machen, da gibt es durchaus hier in Amerika auch die These, schaut mal her, indem er so auf den Putz haut, hat sich China mehr bewegt, als es je in den vergangenen 15 Jahren, in denen dieser Nordkorea-Konflikt ja wabert, sich je bewegt hat. Also er hat möglicherweise da das Verdienst, indem er solch deutliche Worte sucht, dass er China auch aufgerüttelt hat und China klargemacht hat, dass sie da etwas machen müssen. Nur ernsthaft an ein militärisches Szenario glaubt hier niemand und hofft auch, dass es nie dazu kommen wird.
Herr Dennison,
ich möchte auch sagen, ja, die Wörter soll man ja ernst nehmen. Wir haben gerade gehört, dass Donald Trump keinen Krieg angefangen hat. Der hat jede Menge Bomben losgelassen und auch gegen Syrien, wie Barack Obama nie gemacht hat. Auch in Niger haben wir gesehen, dass Amerika da sind. Also das ist ein bisschen eine Verzerrung der Wahrheit, zu sagen, der Obama war der Krieger und der Trump ist der Friedensapostel. Zweite Verzerrung der Wahrheit ist, wenn man sagt, ja, die jüdischen Berater von Donald Trump, die sind gerade die Leute, die Donald Trump dazu bewegen wird, einen Krieg anzuzetteln. Also was Sie hier zwischen den Zeilen lesen, ist, dass wir vielleicht ein anderes Motiv haben, indem wir solche Themen aufbauen. Trump ist ein Problem, aber zu sagen, dass Trump eine Marionette ist von irgendwelchen jüdischen Beratern, da muss man schon vorsichtig sein.
Wenn Sie sagen, Trump ist ein Problem im Zusammenhang mit einem eventuellen militärischen Einsatz, wo sehen Sie da das Problem?
Trump ist ein Problem, weil er amerikanische Macht schwächt. Es wäre natürlich schöner, wenn wir Einheit von oben nach unten hätte. Trump ist ein Problem, weil er schnell Hysterie erzeugen kann. Man nimmt ihn nicht wörtlich, sondern man überreagiert. Trump ist ein Problem, weil unsere Verbündeten es schwierig haben, neben ihm zu stehen und sich fotografieren zu lassen, weil ihre eigene Bevölkerung dagegen ist. Wenn Amerika Hilfe braucht, macht Trump es schwierig, diese Hilfe zu bekommen. Deshalb ist ein Problem, aber nicht, weil er von jüdischen Beratern geleitet wird.
Manfred Bando aus Hannover. Guten Abend, Herr Bando.
Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, man hört mich gut.
Ja, und wir hoffen, Sie sind an die Seite gefahren.
Ja, ich fahre gerade an die Seite.
Sehr schön, gut.
Ja, ich habe eben gerade schon meiner Vorrede etwas weiter ausgeholt. Ich komme aus Hannover. Und der Vorgänger Barack Obama war ja in Hannover. Ich hatte damals sogar mit der amerikanischen Botschaft in Berlin Kontakt aufgenommen, weil es mir und meiner angehenden Frau eine Ehre gewesen wäre, Barack Obama aus der Nähe zu sehen, weil er sich sehr eingesetzt hat für Umweltschutz, gegen die Waffenlobby, wo er nun leider auch gescheitert ist. Also es wäre uns wirklich eine Ehre gewesen, wenn wir ihn aus der Nähe hätten sehen dürfen. Mittlerweile die Situation nach der Wahl von Donald Trump, es ist eine beängstigende Situation für mich. Wenn ich auch allein an den schlimmen Anschlag in Las Vegas denke, mit dem Schnellfeuergewehr, und letztendlich geht kein Zeichen von Donald Trump aus, hier Versuche zu unternehmen, gegen die Waffenlobby zu arbeiten, seine Macht auszuspielen, weil er ist ja eher ein Fürsprecher. Mhm. Und meine Hoffnung ist ganz einfach, weil ich bin ein Amerika-Fan. Ich bin bisher leider nur in New York gewesen. Es hat mir also sehr gefallen, auch mit den New Yorkern in Gespräch zu gehen. Sehr warmherzige Menschen dort kennengelernt, und es wird auch nicht mein letzter Besuch in Amerika gewesen sein. Und ich habe die Hoffnung, dass die Amerikaner schlau genug sind, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, um Gottes Willen, aber schlau genug sind und eine weise Entscheidung fällen werden. Und meine Wette, also ich kann gerne mit Ihnen wetten, ist, dass Donald Trump die 4 Jahre nicht durchhalten wird.
Gut, wir sind zwar nicht am Spieltisch, aber meine Herren in der Runde, gehen Sie mit, Herr Endler, was Herr Bando sagt, er wird die 4 Jahre nicht überstehen?
Ich wette dagegen, wenn auch ungern. Ich glaube, dass der Mann uns im Amt noch erhalten bleibt. Wir haben ja schon verschiedene Szenarien durchgespielt. Ich möchte jetzt nicht nochmal durch die Hürden gehen, die fürs Impeachment nur hoch genug sind. Er wird die 4 Jahre machen. Der Wahlkampf für seine Wiederwahl läuft ja schon, wenn es nach ihm geht. Und nach aktuellen Umfragen, das möchte ich dazu sagen, hätte er so schlechte Chancen nicht, auch heute erneut ins Amt gewählt zu werden.
Herr Gansemeier?
Ich tue mich schwer mit Prognosen. Ich lag so häufig daneben. Ich halte im Moment alles für möglich. Ich halte eine Wiederwahl für möglich. Ich halte für möglich, dass er abgewählt wird nach 4 Jahren. Ich halte auch für möglich, wenn die Russland-Dinge, die Russland-Ermittlungen eine neue Dynamik bekommen und vielleicht nach der Halbzeitwahl 2018 die Demokraten Mehrheiten bekommen im Haus und im Senat, dass möglicherweise auch ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird.
Herr Dennison, teilen Sie die Prognose von Herrn Bando, der amerikanische Präsident wird die 4 Jahre nicht überstehen?
Ja, Prognosen sind schwer, besonders über die Zukunft. Aber was wir feststellen können, ist, dass er, seit er gewählt worden ist, ständig an Unterstützung verliert. Mhm. Ob in den öffentlichen Meinungen, in den Gerichten, quer durchs Land. Man lernt, mit ihm fertig zu werden. Abwehrkörper entwickeln sich, Methoden, um mit ihm umzugehen. Und entweder er ändert sich, alle Leute finden das unwahrscheinlich, oder es knallt irgendwann.
Gut, ich würde gerne noch auf einen ernsthaften Punkt von Herrn Bando eingehen, nämlich die Frage nach der Waffenlobby. Herr Gansemeier in Washington, spaltet Trump mit dieser Art Politik, wie er darauf reagiert hat, auf diesen Anschlag, die amerikanische Gesellschaft?
Ja, das tut er eindeutig, seine Stellungnahmen spalten. Ich will Herrn Bando zum einen sehr, sehr stark unterstützen in seinem Eindruck, dass die Amerikaner sehr warmherzige Menschen sind. Das ist nicht nur in New York so, das ist überall im Lande so. Insofern ist meine Zuversicht für dieses Land und seine Menschen sehr, sehr groß. Beim Thema Waffen allerdings, und da möchte ich ganz deutlich Stellung nehmen, es gibt kein Thema in den USA, bei dem ich so deprimiert und so skeptisch bin, wie beim Thema strengere Gesetze für Waffen. Die Entwicklung der letzten Jahre geht eindeutig in die andere Richtung. Es gibt immer mehr Bundesstaaten, die sagen, je liberaler die Menschen Waffen bei sich tragen können, umso besser. Also ein bisschen setzt sich die Argumentation der Waffenlobby durch. Einen bösen Typen mit einer Waffe kann man nur stoppen durch einen guten Typen mit einer Waffe.
Jörg Weser aus Rothenburg-Wümme. Guten Abend, Herr Weser.
Schönen guten Abend. Es ist ja jetzt schon viel geklagt worden und gewarnt worden, wie gefährlich das ist mit Herrn Trump. Und die Psychologie-Seite, die, finde ich, kann man nicht außen vor lassen. Weil irgendwie mein Gedanke ist, ob das nicht gerade auch der Spieß umzudrehen ist, dass man diese eigentlich simpel gestrickte narzisstische Persönlichkeitsstruktur, das kindliche Kämpfen um Anerkennung und so, nicht auch nutzen kann, um Zugriff zu nehmen, sozusagen. Ein bisschen um die Ecke, Herr Macron und Frau Merkel ja auch, haben das ja mit kleinen Augenkontakten und sonst wie schon in die Richtung versucht. Und ich finde, da sollte weiter gedacht werden und die Gutachter und Psychologen auch aufgefordert, Konzepte in die Richtung zu bringen. Das ist dann, weil die ganze Angst nützt ja nichts.
Gut.
Ich würde mal salopp sagen, da spiel Blasmusik und schenkt ihm Wein ein und zieht ihn über den Tisch. Das kann nicht so schwer sein.
Gut, Herr Weser, wir hatten vorhin den psychologischen Aspekt schon abgeschlossen, aber trotzdem steckt hinter Ihrer Anmerkung eine interessante Frage, Herr Dennison. Wie kann man Trump eigentlich für sich gewinnen?
Ja, Herr Weser, Sie haben absolut recht. Erstens, es gibt nichts, was wichtiger ist für Deutschland und Europa, als Amerikas Engagement auf diesem Kontinent zu erhalten. Und dann muss man überlegen, wie kann man den beeinflussen, wie kann man das attraktiv machen. Dem Präsident gegenüber, da muss man schon gekönnt mit ihm arbeiten. Und ja, man kennt, wie man ihn loben soll, wie man ihm Erfolge anbieten soll, wie man vielleicht auch Obama kritisieren soll. Anscheinend ist das etwas, was er gern hört. Wir haben gesehen, wie Shinzo Abe von Japan mit ihm oft gearbeitet hat oder auch Xi Jinping. Also es gibt Leute, die mit ihm irgendwie sprechen können. Macron auch. Ja, der Merkel ist ein bisschen problematisch für Trump aus vielen Gründen, aber Macron ist so eine, wo man dankbar sein kann. Dieser Mann kann nicht nur Trumps Sprache sprechen, sondern vielleicht kann er ihn ein bisschen auch um seinen Finger wickeln.
Nennen Sie uns mal drei problematische Punkte in Sachen Merkel bezüglich der Beziehung zu Trump.
Ja, erstens, sie ist eine starke Frau. Ich weiß nicht, ob er gern starke Frauen hat. Zweitens, sie ist Teil von seiner Kritik an Europa. Er hat gesagt bei der Bild-Zeitung-Interview, Angela Merkel hat eine katastrophale Fehler gemacht, die Flüchtlinge reinzulassen. Und deshalb sind die Engländer aus der EU reingegangen. Also sie hat da Fehler gemacht. Man kann ihr nicht vertrauen. Das war ein Urteilsfehler. Die ganze Einwanderungspolitik war ja als moralische Keule benutzt in den Wahlkampf und der Kölner Nacht, der Silvesternacht, alles. Und das schiebt er zusammen mit Angela Merkel. In dem Sinne ist es schwierig. Letzter Punkt, so gut wie Merkel und Obama, zwei logische Leute, Physiker der eine einfach ein Logiker wie Spock, gut können. Diese emotionale Art von Trump, es ist schwierig für Merkel, denke ich, zu kontern in einer Pressekonferenz zum Beispiel, wo da die Körperchemie wirklich eine Bedeutung spielt. Sie sieht, nehmen ihn nicht gut aus.
Das lassen wir mal so stehen. Herr Ganselmeier, es gibt eine Reaktion auf das, was Sie vorhin gesagt haben, und zwar von Herrn Andreas aus Mannheim. Habe gerade in Ihrer Sendung, er hat gehört, in Ihrer Sendung wurde gesagt, dass man froh sein könne, dass Ivanka Trump an der Seite des Präsidenten stünde. Das stieß mir auf. Ich empfinde es als unausstehlich, dass sich eine Privatperson mit eigenen wirtschaftlichen Interessen in einem so engen Kontakt zu einem Staatsoberhaupt befinden kann. Diese Person schließt in Begleitschaft ihres Vaters einen Deal nach dem anderen im eigenen Interesse ab. Ich glaube, das ist die Kritik an Ihrer Aussage, dass Sie gesagt haben, Sie seien ganz froh, dass es Ivanka Trump an der Seite des Vaters gibt.
Ja, und ich stehe zu dieser Aussage. Gleichzeitig kann ich die Kritik von Herrn Andreas absolut nachvollziehen. Natürlich ist das problematisch und es ist ja auch zu Recht hier diskutiert worden. Auf der anderen Seite, es ist nun mal so, dass Donald Trump sie in seiner Nähe haben will. Und wenn sie dann eine stabilisierende und positive Wirkung hat, dann ist mir das lieber, ehrlich gesagt, als möglicherweise, als wenn sie eine Aufpeitscherin oder eine Hysterikerin wäre. Insofern habe ich gesagt, ich bin froh, dass sie in der Nähe ist. Ich wollte noch etwas ergänzen, wie man Donald Trump für sich gewinnen kann. Eine Beobachtung, die ich hier immer wieder mache bei Pressekonferenzen, wenn ausländische Regierungen hier sind. Der japanische Präsident ist angesprochen worden. Man kann das Herz von Donald Trump gewinnen und auch Einfluss, wenn man hier hinkommt und sagt, wir kaufen so und so viele Flugzeuge, so und so viele Militärsachen. Wir bekommen immer Pressemeldungen anschließend aus dem Pentagon und auch aus dem Weißen Haus, wenn der griechische Ministerpräsident hier war und wenn jemand aus einem anderen Land war. Es sind wieder so und so viele Flugzeuge verkauft worden, so und so viele Waffensysteme. Wenn man hier hinkommt und sagt, man schafft durch die Firmen aus den Ländern, also die griechischen Firmen schaffen hier neue Arbeitsplätze. Deutschland hat mehrfach betont, dass die deutschen Firmen hier zusätzliche Arbeitsplätze schaffen wollen. Das ist etwas, was Donald Trump hören will. Er freut sich darüber und so kommt man an ihn heran. Wie lange das dann hält, ist wieder eine andere Frage.
Herr Endler vom Institut für Amerikastudien, was Herr Ganselmeier eben beschrieben hat, das sagt doch eigentlich, da ist kein Politiker an der Spitze der USA, sondern ein Geschäftsmann, der sich freut, wenn es um Geschäfte geht.
Ja, dem stimme ich zu. Das ist ein Präsident der Transaktion, wenn Sie so wollen, also von punktuellen Geschäftsabschlüssen, die auf den Moment gemünzt sind und auf den größtmöglichen Profit. Ich meine, das ist mittlerweile bekannt, dass Trump unter Umständen auch bereit wäre, etwa mit Assad in Syrien zusammenzuarbeiten, um dem IS Herr zu werden. Erstmal unbesehen davon, was Assad auf dem Kerbholz hat. Also dieses völlige Außenvorlassen von moralisch-ethischen Überlegungen. Und ich bin nicht so naiv, dass ich annehme, dass das Trumps Vorgänger jedes Mal in Betracht gezogen haben. Aber das Ausmaß, in dem Trump hier vorgeht und einfach auf Transaktionen, auf Geschäftsabschlüsse im Grunde in der Politik aus ist, das ist schon unerhört.
Meine Herren, ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 10:04 und ich würde Ihnen gerne zum Schluss die Frage stellen, wo Sie wahrscheinlich alle eine Antwort drauf haben, womöglich unterschiedliche Antworten. Ich bin sehr gespannt. Herr Dennison, mit Ihnen fange ich an. Sie sind Publizist und Politologe. Was für ein Talent hat Trump?
Was für ein Talent hat Trump? Wir haben ja gerade von Trump als Geschäftsmann gesprochen. Ich denke, es ist aber was anderes. Es ist das, was Trump gelernt hat als Reality-TV-Star in unserer Reality-TV-Zeit. Er ist ein Selbstdarstellungskünstler ohne Gleichen. Das ist eine seiner Stärken. Ein zweiter Stärke ist, im Land der unbegrenzten Widersprüche ist er ein unbegrenzter Widerspruch. Per Definition, weil er redet immer in Widersprüche mit sich selbst.
Gut, mit Blick auf die
und
Uhr.
Drittens, ja. Und drittens, er kann gut Konflikte schüren. Er kann die Ängste der Menschen erwecken. Er kann brachial beschreiben der Opfer. Und diese Sachen sind seine Stärke, also seine Charisma.
Herr Endler, was ist das Talent des amerikanischen Präsidenten?
Er hat einen Riecher für Gelegenheiten. Das ist ein Opportunist, der die Möglichkeit genutzt hat, die sich ihm bietet. Und das tut er bis heute, primär über das, was Herr Dennison sagte, über das Schüren von Ängsten, die er bei Menschen riechen kann, wie wenige andere.
Aber Riechen von Gelegenheiten ist ja eigentlich etwas, was ein Politiker können muss, um voranzukommen.
Ja, das hat ihn ja auch ins höchste Amt dieses Landes geführt und immer noch, würde ich sagen, ins mächtigste Amt der Welt. Und mit den Konsequenzen müssen wir jetzt leben.
Herr Ganselmeier, Sie sind der Korrespondent in Washington. Welches Talent hat der amerikanische Präsident?
Er kann Themen neu setzen und von eigentlich wichtigeren Themen, die ihm nicht so gefallen, ablenken. Das kann er eindeutig. Das hat er wahrscheinlich in der Tat als Reality-TV-Star gelernt. Er kann Medien manipulieren. Insofern müssen wir uns immer selbstkritisch fragen, wenn er dieses Thema jetzt setzt, von welchem Thema will er ablenken? Er kann künstliche Aufregungsspiralen erzeugen. Er hat auch ein untrügliches Gespür dafür, was bei der Volkesstimmung sozusagen ankommt. Jüngstes Beispiel: der Streit um das Niederknien der Footballstars bei der Nationalhymne. Da haben alle am Anfang gedacht, wie kann der dieses Thema jetzt aufbringen? Das kann er, da kann er doch nur verlieren. Nein, in Umfragen bekommt er die Mehrheit der Amerikaner hinter sich, die sagen, diese schwarzen Profis, die alle Millionäre sind und die knien sich hin bei der Hymne, unerhört. Also er hat es geschafft, ein Thema zu setzen und für sich zu manipulieren.
Und wir machen hier einen Punkt. Meine Herren, vielen Dank für diese interessante Runde und vielen Dank, dass Sie sich den Abend Zeit genommen haben. Und Ihnen vielen Dank, die uns angerufen haben und die uns eine Mail geschickt haben. Wir sprachen im Themenabend über ein Jahr Donald Trump. Morgen bleiben wir im Lande und schauen mal, wie es eigentlich der Polizei geht. Wir fragen Polizei am Limit, wie groß ist die Personalnot bei der Polizei? Darüber reden wir morgen. Sie können wieder anrufen ab 20.30 Uhr oder sofort schreiben. Ihre Erfahrungen mit der Polizei, ndr.de/redezeit. Ist die Polizei am Limit? Wie groß ist die Personalnot? Das morgen in der Redezeit um 21.05 Uhr. Für heute Abend einen schönen Abend. Am Mikrofon war Andreas Bohmann. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.